Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Joel, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Teil von Mittendrin hier und freue mich, dass wir gemeinsam heute Morgen in diesen kurzen Text jetzt so ein bisschen eintauchen und reingehen können. Und bevor wir damit anfangen, lass mich noch kurz beten. Guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen alten Bibeltext, was jetzt keine irgendwie schöne Geschichte oder so vielleicht ist, sondern was irgendwie kurz und trocken klingt. Und gleichzeitig glauben wir daran, dass da ganz viel drinsteckt, was ganz tief geht, was ganz lebendig ist, und was ganz viel mit unserem Leben hier in Cottbus zu tun hat. Und ich bete, dass du uns hilfst, das in den nächsten Minuten, wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, tiefer und weiter zu entdecken. Amen. Wenn du vielleicht heute neu hier bist oder neuer irgendwie dabei bist, noch nicht so häufig dabei warst, herzlich willkommen erstmal übrigens, schön, dass du da bist. Dann ist es aber, glaube ich, auch eine sehr, sehr passende Zeit für dich, um mal hier so ein bisschen einzutauchen, um uns mal so ein bisschen kennenzulernen, wenn wir sind eigentlich ab heute und in den nächsten Wochen, so wie Kathi das gerade gesagt hat, dabei, unser Fundament als Kirche anzugucken, also zu schauen, hey, auf was für einem Fundament stehen wir eigentlich, was ist uns als Kirche hier in Cottbus eigentlich wichtig? Und das ist, wenn du dich neu damit beschäftigst und wenn du neu hier bist, glaube ich, gut und passend für dich, uns dann kennenzulernen. Und wenn du vielleicht schon lange mit dabei bist und merkst, hey, hier bei Mittendrin, da ändert sich vielleicht was so, ja. Mittendrin heute sieht vielleicht anders aus als mittendrin vor 2 Jahren. Da in 2 Jahren ist irgendwie viel passiert. Nicht nur wegen des Umzugs so in die Räume hier, wo wir jetzt irgendwie seit Sommer drin sind, ja. Aber vielleicht merkst du, dass mittendrin sich an ein paar Punkten so ein bisschen anfühlt wie so eine kleine Baustelle, wo Bewegung drin ist, wo Dinge sich ändern und wo was passiert. Und da ist es, glaube ich, an diesem Punkt auch wichtig für uns alle, die wir das irgendwie mit prägen und mitgestalten, dass wir uns immer wieder daran erinnern und dass wir immer wieder drauf schauen, hey, auf welchem Fundament stehen wir eigentlich, wenn wir das machen? Ja? Und auf welchem Fundament bauen wir da eigentlich auf? Und ich habe die Woche einen Artikel in der Zeit gelesen und da hat eine Journalistin Folgendes geschrieben. Sie hat geschrieben, und trotzdem ist es nicht ganz einfach, im Moment die guten Nachrichten nach vorne zu stellen. Also sie hat da so ein bisschen über weltpolitisches Geschehen und sowas geschrieben, hat gesagt, im Moment ist es nicht so einfach, ja, die guten Nachrichten nach vorne zu stellen. Und wenn wir anfangen heute uns über unser Fundament als Kirche irgendwie zu unterhalten und zu fragen, hey, wer sind wir als Kirche und was machen wir? Machen wir eigentlich ganz bewusst genau das? Wir stellen die gute Nachricht nach ganz vorne. Ja, wir stellen die gute Nachricht, das Evangelium, stellen wir nach ganz vorne und sagen, das ist das, was uns als Kirche so, so kostbar ist. Das ist das, was uns wertvoll ist und was irgendwie in all dem, was wir hier machen, in all dem, was passiert, soll diese Nachricht, soll dieses Evangelium sichtbar werden. Und ich glaube, im Prinzip ist das auch ein bisschen wie so ein Test für uns vielleicht. Ja? Ein Test, mal ehrlich zu fragen, wofür wollen wir eigentlich stehen und wofür wollen wir eigentlich bekannt sein, auch in dieser Stadt, wenn man alles wegnimmt? Also wenn man die schönen Programmhefte wegdenkt und wegnimmt, die ihr auf eurem Tisch liegen habt. Wenn man die tolle Musik, die wir irgendwie hier hören, die wir mitsingen, wo wir mit einsteigen können, wenn man das wegnimmt. Das leckere Frühstück, was wir irgendwie gerade genossen haben. Das tolle Kids-Programm, was jetzt im Hintergrund irgendwie läuft. Wenn man diese Räume wegdenkt. Ja, das sind alles super tolle und super wertvolle Sachen und irgendwie auch zu sehen und mitzuerleben, wie viele von euch da einfach super viel Herz reingeben und super viel Zeit reingeben. Das ist so, so toll und so, so schön. Und gleichzeitig ist mittendrin mehr. Und wir möchten für mehr bekannt sein. Wir möchten aufbauen auf dieser guten Nachricht, auf dem Evangelium. Und das ist das, was gute Nachricht, ja, Evangelium, das ist das Wort, das ist das, was das Wort bedeutet. Und wir wollen heute Morgen in drei Punkten, lass uns mal in drei Punkten durch diesen Text durchgehen, den wir gerade gehört haben. Und das Evangelium ist das Herz einer Person, ja, die zwei Irrtümer des Evangeliums und als drittes die Kraft des Evangeliums. Ja, Herz, Irrtümer und die Kraft des Evangeliums. Lass uns reingehen. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Rom. In der Zeit, in der römischen Gesellschaft ein Wertesystem war, wo Ehre ganz, ganz oben stand. Ja? Und das heißt, dass errungene Ehre wird und geschieht durch Erfolg, durch Durchsetzung, durch Sieg, durch Tatkraft. So, das waren so die Tugenden. Und die Botschaft, zu der Paulus sich hier stellt, und wir gehen da gleich noch weiter rein, was das genau heißt, ja, aber diese Botschaft, die setzt voraus, dass ein gewisser Jesus am Kreuz erniedrigt wurde und ein Tod gestorben ist, der eigentlich für Sklaven und für politische Verbrecher vorgesehen war. Ein absolutes Zeichen von Schwachheit und von Erniedrigung. Das heißt, nach römischen Maßstäben und vielleicht auch für dich und für mit Sicherheit für viele auch in Cottbus, ist diese Botschaft von dem gekreuzigten Retter absoluter Unsinn. Aber Paulus hält diese Konfrontation aus und sagt, ich weiß das, ich spüre das und ich erlebe das, aber trotzdem, ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Und die Frage ist, was ist mit Paulus los, dass er so unter diesen Umständen eigentlich so sein ganzes Leben auf die Karte von dieser Botschaft setzt? Was ist mit Paulus los, dass er sogar am Ende seines Lebens, so kurz vor seinem Tod aus einem Gefängnis in einem anderen Brief schreibt, auch wenn mich vor Gericht alle verlassen haben, ich sitze hier vor Gericht, niemand ist mehr da, niemand ist mehr der mir beisteht, ja? Aber diese Botschaft in Vers 16, wie es hier in unserem Text heißt, die Rettung bringt, daran halte ich fest. Das lasse ich nicht los. Auch wenn mich alle verlassen haben, diese Botschaft bleibt. Diese Botschaft bleibt. Und was Paulus hier in diesen zwei Versen macht, die wir gerade gelesen haben, ist, er knüpft von Anfang an diese Botschaft an eine Person. Er knüpft von Anfang an diese Botschaft an eine Person. Ich wohne hier in Cottbus im 5. Stock. Ohne Aufzug und mit sehr vielen Treppen und einem kleinen Treppenhaus. Und ich stand schon ab und zu auf meinem Balkon, habe so irgendwie über die Stadt geguckt und habe mich gefragt, hey, was würde ich eigentlich machen, wenn es jetzt im Treppenhaus brennt? Ja? Die Feuerwehr kommt, im besten Fall. Durchs Treppenhaus kann ich nicht raus. Die Feuerwehr kommt, breitet so das Rettungstuch aus und ruft, so Joel, jetzt spring da runter. Ja? Und ich glaube, uns ist wahrscheinlich allen klar, dass für diesen Sprung ist es absolut nicht entscheidend, wie stark der Glaube von mir ist, wie stark dieses Tuch ist. Ja? Wie stark irgendwie meine Einschätzung, wie stark dieses Tuch ist, ob dieses Tuch trägt oder nicht. Ja? Sondern entscheidend für diesen Sprung, entscheidend für die Rettung aus diesem brennenden Haus, wenn ich diesen Schritt mache, ist allein die Stärke und die Tragfähigkeit dieses Tuches. Und so sagt Paulus hier, hey, das Herz des Evangeliums sind gute Nachrichten von einer Rettung, die nicht an uns hängt, sondern an der Kraft von einer Person. Rettung hängt an der Kraft von einer Person, und zwar an der Kraft von Jesus. Und das, so leitet er seinen Gedanken im Römerbrief ein paar Verse vorher, in Vers 3 bis 4, ein. Und ich lese das nochmal mit uns vor. Da heißt es, es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, ihm als dem Sohn Gottes. Jesus knüpft das Herz der guten Nachricht, das Herz des Evangeliums, von Anfang an eine Person. Und zwar die Person, die Kraft hat, ein Grab hinter sich zu lassen. Die Person, die Kraft hat, den Tod zu besiegen. Die Person, die auferstanden ist von den Toten. Und Paulus schaut Jesus an, schaut an, wer dieser Jesus ist, was dieser Jesus getan hat und sagt, Diese Person ist das Evangelium. Diese Person ist die gute Nachricht. Jesus ist nicht irgendwie ein Überbringer einer guten Nachricht, sondern Jesus als Person ist die gute Nachricht. Und ich glaube, ein Punkt, warum Paulus das macht und warum er das von Anfang an so klar macht, ist, glaube ich, einfach, dass er genau weiß, wie sehr versucht wir sind und wie versucht die Leute damals waren, die gute Nachricht von dieser Person zu trennen. Und er macht das deutlich und sagt, Leute, wenn wir das machen, wenn wir die Nachricht von dieser Person trennen, dann stehen wir auf ganz, ganz dünnem Boden. Und das ist der zweite Punkt, den ich kurz mit euch anschauen will, die zwei Irrtümer des Evangeliums. Die Verse 16 und 17 sind zwei Verse, die das Evangelium beschreiben, was eigentlich so das als Oberthema über diesen gesamten Brief steht und vor allem über den ersten zwei Kapiteln. So. Das heißt, Paulus nimmt sich eigentlich nach diesen zwei Versen noch 12 Kapitel lang Zeit, um nochmal ein bisschen ausführlicher und ein bisschen detaillierter das zu beschreiben, was er hier in ganz kurzer und prägnanter Version schreibt. Ja? Und in diesem Wunsch, uns das Evangelium so vor Augen zu malen und uns das Evangelium so zu verdeutlichen, fängt er damit an zu sagen, was es nicht ist, beziehungsweise er fängt an, es abzugrenzen. Und er macht das, indem er im Anschluss an unseren Text zwei Irrtümer oder man könnte auch irgendwie so sagen, zwei alternative Nachrichten, zwei alternative Evangelien irgendwie aufdeckt. Also Paulus schreibt an diese Gemeinde in Rom, die er nicht kennt, aber die er bald mal besuchen will, und er weiß von gewissen Spannungen, die zwischen zwei Gruppierungen in dieser Gemeinde da sind und präsent sind. Ja? Und das sind Spannungen zwischen Judenchristen in der Gemeinde und dem, was er Heidenchristen nennt, also den Nichtjuden. Diese zwei Gruppierungen, da sind gewisse Spannungen. Und das sind, lass uns das kurz anschauen. Und das Erste, was er aufgreift, ist die Tendenz der Gesetzlichkeit bei den Judenchristen. Ja, das heißt, der christliche Glaube, der entsteht so aus dem Judentum in seiner Fülle an Tradition und an Überzeugung. Und mit der Zeit wird so dieser Glaube, der christliche Glaube, immer selbstständiger. Und ein präsentes Ringen war dadurch, hey, um jetzt Christ zu sein, brauchen wir doch Jesus und aber doch bitte auch noch gewisse Formen aus diesem Judentum, aus dem wir kommen. Und an diese Überzeugung wendet sich Paulus und sagt, Leute, ihr habt euch mit genau dieser Haltung komplett von Gott entfremdet. Wenn ihr denkt, damit Gott euch jetzt wirklich annimmt, braucht ihr Jesus plus eine gewisse jüdische Leistung, dann reden wir nicht mehr über dasselbe Evangelium. Und am Ende ist das ein alternatives Evangelium, keine gute Nachricht, sondern ein guter Rat mit einfach ein paar Tipps, wie du dein Leben besser gestalten kannst. Das war das eine. Und das zweite ist, was Paulus hier adressiert, ist die Beliebigkeit bei den Heidenchristen, ja, also bei den Nichtjuden. Und Paulus wendet sich, wenn ihr das mal lest, sehr, sehr scharf an die Nichtjuden in Rom, die quasi sagen, hey, super, wenn Rettung so an Jesus hängt, dann ist es doch eigentlich egal, wie ich lebe, oder? Aber warum mache ich mir so einen Stress, darüber nachzudenken, wie ich leben soll? Ich werde einfach meinen Wünschen folgen und Gott nimmt mich doch dann schon einfach so an, wie ich bin. Und ich kann tun, was ich für richtig halte. Wofür denn all noch dieser Stress über irgendwelche Regeln, Gebote, Anweisungen oder sowas oder Gehorsam, sich irgendwie Gedanken zu machen? Gültig ist doch eigentlich dann nur noch, was sich gut anfühlt für mich. Das heißt, die gute Nachricht dieses alternativen Evangeliums trifft mich primär und hauptsächlich so in meiner Befindlichkeit. Hauptsache, es fühlt sich gut an für mich. Also Beliebigkeit und Gesetzlichkeit. An diese beiden Irrtümer wendet sich Paulus und hat dann am Ende ein sehr, sehr vernichtendes Fazit. Ja? Und sein Fazit ist in Römer 3, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Egal ob dieser Weg der Beliebigkeit oder dieser Weg der Gesetzlichkeit, beides Holzwege, beides alternative Evangelien und nicht das wahre Evangelium. Und er deckt damit Irrtümer auf, die auch heute noch, glaube ich, unser christliches Leben irgendwie an Punkten beeinflussen und zeigt von Polen irgendwie auch die hier bei mittendrin immer wieder irgendwie zur Sprache kommen und die wir immer wieder auch versuchen irgendwie so zu adressieren und aufzuzeigen. Und wenn du Teil von mittendrin bist und schon länger dabei bist, so dann kommt dir das bekannt vor und dann weißt du das. Aber was hat dieses Gerede von alternativen Evangelien vielleicht auch mit dir zu tun, wenn du sagst, hey, mit Kirche habe ich gar nicht so viel am Hut? Evangelium, der Begriff, ist eigentlich kein religiöser Begriff an sich so, ja. Das haben die Christen dann irgendwie so ein bisschen irgendwann für sich einverleibt, aber ursprünglich war das einfach nur generell ein Begriff, ein Aufzeigen von, hey, hier sind gute, geschichtsprägende Nachrichten. Und ich glaube, wir haben auch in Cottbus, in unserer Stadt, so etwas wie alternative Evangelien. Ja? Zum Beispiel, mein Vater sagt immer, das Schlimmste, was man mit mir machen kann, ist Schuhe kaufen. Kann sein, dass da wohl mal so ein paar komplizierte Versuche irgendwie als Teenager gab, wo wir da irgendwie unterwegs waren. Und ich glaube, die haben sich bis heute sehr, sehr bei ihm eingeprägt, irgendwie so, dass er irgendwie bis heute daran festhält, das Schlimmste, Komplizierteste, was man mit Joel machen kann, ist Schuhe kaufen. Ich glaube, heute habe ich nichts mehr so gegen Schuhe kaufen, sondern mache das eigentlich ab und zu mal ganz gerne, irgendwie so ein bisschen irgendwo durch die Stadt schlendern und ein bisschen shoppen. Habe ich gar nicht sowas gegen. Nur, ich verliere einfach sehr schnell die Ausdauer und die Freude dabei. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Wenn man so durch Einkaufshäuser oder Straßen oder sowas schlendert. Und warum ist das bei mir so? Ich glaube, zum großen Teil, weil mich so diese völlige Überflutung an Versprechen und Tipps für einem guten Leben, nachdem man sich irgendwie eigentlich sehnt, maßlos überfordert auf der einen Seite und auch runterzieht auf der anderen. Ja, von allen Seiten kriegt man irgendwie so aufgezeigt, was man noch nicht hat oder wer man noch nicht ist, und da geht man irgendwie durch und ich finde es schwierig. Oder auch bei mir im Fitnessstudio. Auf den Werbeplakaten irgendwie im Fitnessstudio sind gut aussehende Männer oder Frauen mit möglichst wenig Klamotten, die dann mit einem Versprechen irgendwie da abgebildet sind: Komm hier und werd fit. Ja? Also du bist es noch nicht, Joel, aber komm hierher, um zu werden, was du noch nicht bist. Und egal, ob das jetzt irgendwie Shoppen ist, ob das irgendwelche Klamotten sind, ob das mein Fitnessstudio ist oder was auch immer, ich glaube, diese alternativen Evangelien in unserer Stadt funktionieren wie so ein Spiegel. Also wie so ein Spiegel, wo wir reinschauen und wo wir sehen, Joel, dein Leben sieht so nicht aus. Ja? Dieses Glück, diese Erfüllung, diese Sexiness oder was auch immer, das hast du nicht. Du bist ungenügend. Aber hier ist das Angebot der Erlösung für dich. Greif zu. Ja, so dieses bestimmte Produkt, das bestimmte Schönheitsideal oder was auch immer, das kannst du und erfüllst du gerade so nicht, aber hier wartet das gute Leben, hier wartet Erfüllung, wenn du das bestimmte Produkt, den bestimmten Körper, die Bildung oder was auch immer hast. Alternative Nachrichten, alternative Evangelien, die uns auch auf eine Art und Weise Erlösung versprechen, nur losgelöst von der Person, an die Paulus hier Erlösung hängt. Und für Paulus war hier im Römerbrief und an vielen anderen Stellen einfach so, so klar, hey, das Herz des Evangeliums ist der Gott, der Rettung bringt, ist diese Person, Jesus. Und wir jetzt mittendrin sind davon überzeugt und deswegen ist es unser Fundament, dass diese Botschaft von dieser Person alles verändert, sie alles auf den Kopf stellt. Und das ist mein letzter Punkt, in den ich mit euch anschauen möchte, die Kraft des Evangeliums. Lasst mich das euch anhand von so einer kleinen Geschichte vielleicht aufzeigen. Stellt euch mal so einen schönen Frühlingstag irgendwie wie heute vor, ja, hier in Cottbus, und die Sonne scheint und ihr habt ein Vorstellungsgespräch in Cottbus. Ihr macht euch morgens irgendwie fertig, ihr zieht euch an, ein schön weißes Hemd oder eine Bluse oder so, und macht euch auf den Weg. So, und weil ihr so jetzt so aufgeregt seid von diesem Vorstellungsgespräch, seid ihr natürlich vorbildlich unterwegs und kommt hier an und merkt, oh, ich bin eine Stunde zu früh da, ich habe ja noch voll viel Zeit. Also, Sonne scheint, was macht ihr? Schlendert entspannt auf den Altmarkt und holt euch bei Da Capo noch einen schönen Kaffee. Ja? Und ihr holt euch den Kaffee, ihr bestellt euch den Kaffee, nehmt den so to go zum Mitnehmen, schlendert so über den Altmarkt, hört so mit einem Ohr, hört ihr dem Postkutscher zu, der gerade so seine Runde macht und ein bisschen was über Cottbus erzählt. Und dann auf einmal kommt so eine Taube und ihr erschreckt euch und da ist es passiert. Ihr kleckert mit dem Kaffee schön über euer weißes Hemd. Ja? Und in euch zieht sich alles zusammen, weil ihr denkt so, und ihr seid verzweifelt, weil ihr denkt, oh, den Job, den kann ich ja jetzt eigentlich schon abhaken, oder? Also Timon und Melissa, die am Altmarkt wohnen, die kennt ihr nicht. Also das ist keine Alternative, da hinzugehen, ja? Also euch ist klar, hey, das Hemd, das kriegt ihr jetzt nie mehr, das kriegt ihr jetzt nicht sauber bis zum Vorstellungsgespräch. Das war's. Was für einen Eindruck macht das bitte, mit so einem vollgekleckerten Hemd, mit so einem Kaffeefleck jetzt zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen? Und während ihr da so in diesen Gedanken irgendwie und verzweifelt so vor euch hin denkt, tippt euch jemand so freundlich von der Seite an. Und er lächelt euch an und fragt, Entschuldigung, Sie sehen so aus, als wenn Sie Hilfe gebrauchen könnten. Wenn Sie mögen, hier, nehmen Sie mein Hemd. Sie können mein Hemd haben. Ja? Und er zieht so sein Hemd aus, ihr zieht euer Hemd aus und ihr zieht sein sauberes Hemd an und er zieht euer voll Kaffee, voll gekleckertes Hemd an. Und ihr steht da auf dem Altmarkt und das Hemd, das so weiß strahlt irgendwie, das gut riecht, das von unfassbarer Qualität sein muss, so, sitzt perfekt, es passt euch wie angegossen und ihr seht unfassbar gut aus. Und ihr wisst nicht so ganz, wie ihr reagieren sollt und sagt nur so, oh, vielen Dank, Sie haben mich hier gerade wirklich gerettet, ja? Und er lächelt euch an und sagt, wissen Sie was? Das habe ich wirklich gerne gemacht. Das habe ich wirklich gerne gemacht. Und verabschiedet sich, ihr macht euch auf den Weg so zum Vorstellungsgespräch. Bekommt so auf dem Weg ins Büro, bekommt ihr noch so ein paar Komplimente dafür, wie unfassbar gut ihr aussieht und wie gut dieses Hemd euch wirklich steht. Ja? Kommt im Büro an und werdet so in den Raum geführt, wo das Gespräch jetzt stattfinden soll. Und ihr nehmt da Platz und dann wartet ihr. Und dann kommt der Chef rein, begrüßt euch, ihr lächelt freundlich und dann fallt ihr fast vom Stuhl. Da kommt ein Mann ins Zimmer mit einem Hemd, das einen riesigen, unverwechselbaren, großen, ekligen Kaffeefleck von Da Capo auf dem Hemd hat. Und ihr grinst euch an, ja, er setzt sich hin und sagt, schön, dass Sie da sind. Ja, ich glaube, hier ist der Beginn von einer unfassbar guten Zusammenarbeit, oder? Das ist so eine kleine, nette, schöne Geschichte, so, oder? Aber lasst uns mal diese Geschichte anschauen in Abgrenzung zu diesen alternativen Evangelien, die wir gerade gesehen haben. Und ich möchte diese Geschichte nehmen und dann zeigen, okay, was meint Paulus eigentlich in Abgrenzung zu den zwei alternativen Evangelien, von denen wir gehört haben. Ja? Das erste ist, in Vers 16 sagt Paulus, wir haben es nötig, dass jemand kommt und uns rettet. Ja? Und wenn die Bibel über diesen Zustand spricht, verwendet sie normalerweise den Begriff Sünde. Das heißt, wir sind bedürftig, wir sind nicht perfekt, unsere Hemden, die sind beschmutzt. Da ist ein Kaffeefleck auf unserem Hemd. Und so ungern wir das irgendwie hören und so ungern wir uns irgendwie mit diesem Zustand irgendwie vertraut machen, so wahr erleben wir das doch, glaube ich, und stehen uns das irgendwie, müssen uns das eingestehen in unserem Alltag, oder? Es ist nicht so alles, wie es sein sollte in unserem Leben. Ja, Lösungen für Probleme müssen in Verbindung stehen zu dem ursprünglichen Problem. Ja? Das heißt, wenn meine Kaffeemaschine kaputt ist, dann kann ich nicht sagen, so, ich gieße jetzt noch mal kurz meine Blume, die komplett eingegangen ist, und dann gehe ich noch mal zur Kaffeemaschine und ziehe mir einen Kaffee. Das funktioniert nicht. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, wir stehen hier mit einem beschmutzten Hemd und wir brauchen jemanden, der eingreift. Wir brauchen jemanden, der eingreift und der dagegen was macht. Und deswegen der zweite Aspekt, und da ist in Vers 17 von der von ihm bewirkten Gerechtigkeit die Rede. Und Gerechtigkeit vor Gott ist so einer dieser sehr viel ausgebreiteten und diskutierten Begriffe in der Bibel, wo man eine ganze Menge zu sagen könnte. Aber ich glaube, um so ein bisschen bei unserem Bild zu bleiben, heißt gerecht vor Gott zu sein, einfach sein positives Urteil über uns. Sein positives Urteil über dich. Warum? Wir tragen das perfekte weiße Hemd. Ja, dieses Hemd, das seins war, das tragen wir jetzt. Wir tragen das Hemd, an dem keine Fehler mehr sind. Wir tragen das Hemd mit unfassbarer Qualität. Und er trägt unseren Zerbruch, unsere Bedürftigkeit, unser beschmutztes Hemd. Er hat es alles auf sich genommen. Er hat es alles auf sich genommen an diesem Weg zum Kreuz. Und das ist für Paulus Gnade, Leute. Das ist Gnade. Das ist die Kraft, die alles verändern kann. Und er sagt später in Kapitel 3 in seinem Brief, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Dass Gott dich und mich anschaut und sagt, du bist unglaublich wertvoll, du trägst ein unfassbar schickes Hemd. Das ist weder Gesetzlichkeit noch Beliebigkeit, sondern das ist Gnade. Und ich glaube, wer die Tiefe seiner eigenen Sündhaftigkeit erkennt, wer erkennt und den Mut hat zuzugeben, mein Hemd ist nicht weiß, ich spüre und ich erlebe einen Zerbruch in mir und um mich herum, der an mir zerrt. Wer so vor diesem Hintergrund die Schönheit dieser Gnade erlebt, dass hier ein Gott auf dich zukommt, ohne dass du irgendwas leisten musst, ohne dass du zuerst Bedingungen erfüllen musst, und dir selbstlos sein weißes Hemd gibt und das Schmutzige trägt. Leute, wen kann das kalt lassen? Wessen Herz macht das nicht weich? Und Miroslav Wolf, ein Theologe aus Kroatien, der formuliert das so, und das Zitat, das seht ihr vorne im Programmheft abgedruckt. Am Kreuz formuliert Gott nicht einen Vertrag, dessen Bedingungen die Menschen erfüllen müssen, um das zu kriegen, was sie wollen. Er sagt dort auch nicht, ich bin für dich gestorben, jetzt musst du mir gehorchen. Er sagt, am Kreuz gibt Gott sich selber für die Sünden der Menschen dahin. Gottes Gaben sind nicht käuflich, wir können uns weder mit Geld noch mit guten Werken erwerben. Gott macht keine Deals, Gott schenkt, Gott schenkt. Gott ist ein Gott, der schenkt, und zwar sich selbst am Kreuz. Und dieser Weg von Paulus zwischen diesen zwei Irrtümern, er hat die Kraft, unser Herz weich zu machen. Das ist der Motor und die Kraft des Evangeliums, die das Potenzial hat, alles in meinem Leben auf den Kopf zu stellen und alles zu verändern. Und deswegen wollen wir hierbei mittendrin bekannt sein für genau dieses Evangelium. Und deswegen sehen wir uns danach, dass alles, was wir machen, genau von dieser Nachricht durchzogen ist. Zum Abschluss, wie könnte das vielleicht noch praktisch aussehen? Vielleicht kennst du eine Zeit, wo du so total niedergeschlagen bist. Ja? Du bist so am Boden, du bist so am Boden, dass du nicht beten kannst und nicht magst, dass du nicht Bibel lesen kannst oder nicht magst. Der Weg in einen Gottesdienst wie heute ist vielleicht einfach mit unglaublicher Kraft, mit so einem unglaublichen Kraftaufwand irgendwie verbunden und das ist super schwer. Und eigentlich hast du gar keine Lust, andere Leute oder Christen irgendwie zu treffen. Ja? Und was so in der Bibel steht und so all dieses Gerede vom Evangelium und so weiter, das prallt irgendwie an dir ab, kommt dir irgendwie mehr vor wie ein Witz und wie ein Unsinn. Und solche Phasen gibt es. In so einer Phase brauchen wir dieses wahre Evangelium, von dem Paulus hier spricht. Und jedes andere Evangelium ist in so einer Zeit absolut zermürbend und macht einen nur noch mehr fertig. Ja? Wenn wir in so einer Phase glauben, dass Jesus uns Regeln gegeben hat, an die wir uns zu halten haben, um uns irgendwie selbst aus diesem Zerbruch irgendwie hinauszuholen. Ja, viel Glück damit. Viel Spaß dabei. Ja, du weißt doch und erlebst jeden Tag selbst, dass du es nicht schaffst. Und dann ist es einfach nur wie, als wenn jemand nochmal von oben mit einem Hammer raufhaut und sagt, siehst du, wieder nicht geschafft. Aber wie heilsam und wie wunderschön ist in so einer Zeit das wahre Evangelium, das sagt, mit all deiner Schwäche, mit all deiner Zerbrochenheit, mit all deinen Zweifeln bist du angenommen, bist du geliebt. Hier, ich ziehe mein Hemd aus und gebe es dir. Ich gebe mich für dich hin. Das wahre Evangelium ist eine Kraft, die immer an dem liegt und hängt, was Gott in Jesus getan hat. Und alle alternativen Evangelien lassen uns in der Ungewissenheit und irgendwie in der Angst zurück. Habe ich genug gemacht? Bin ich gut genug? Habe ich genug geleistet jetzt gerade? Und es schwingt immer eine Ungewissheit so mit. Hey, am Ende vielleicht doch in diesem Vorstellungsgespräch zu sitzen und zu hören, was ist denn eigentlich mit deinem Hemd los? Was ist denn eigentlich mit ihrem Hemd los? Das sieht furchtbar aus. Gehen Sie erstmal raus und ziehen Sie sich erstmal ein neues Hemd an. Und wenn wir uns vom wahren Evangelium lösen, weißt du nie, können wir nie wissen, ob das gut genug war, ob das gereicht hat, was wir getan haben. Oder ob dich Gott oder die Gesellschaft am Ende doch einfach fallen lässt. Aber genau davon befreit uns das wahre Evangelium der Gnade, das Paulus uns hier aufmalt. Martin Luther, der große Reformator und quasi so ein bisschen Mitbegründer der evangelischen Kirche, für den war quasi dieser Text enorm wichtig und der hat sein Leben irgendwie auch auf eine Art und Weise auf den Kopf gestellt. Und so dieser Text und der Römerbrief im Ganzen, der war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, und je mehr er behandelt wird, desto kostbarer wird er und umso besser schmeckt er. Das heißt, Luther sagt, wir brauchen diesen Römerbrief eigentlich täglich. Warum? Weil wir jeden Tag dieses Evangelium brauchen. Und je mehr wir dieses Evangelium schmecken und verstehen und erleben, desto besser und desto schöner und desto kostbarer wird uns das. Im 5. Jahrhundert gab es einen syrischen Bischof und der hat das Evangelium mit einer Pfefferschote verglichen. Ja, und hat gesagt, eine Pfefferschote fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, spürt alsbald ein brennendes Feuer. Und wir wollen hier beim Mittendrin davon überzeugt sein, ja, dass sobald wir dieses Evangelium schmecken, wir auf seine Kraft stoßen, die sein Feuer entfaltet, die uns nicht loslässt. Wenn wir so bedingungslos geliebt uns von Gott wissen, liegt hier die Kraft, auch anderen liebevoll zu begegnen. Wenn wir diesen Jesus sehen, der sich so selbstlos hingibt, bewegt uns das dazu, auch mehr von uns selbst wegzuschauen in all den egoistischen Tendenzen, die in uns drin sind. Und wenn wir davon durchdrungen werden, was dieser Jesus für uns getan hat, haben wir hier Zugang zur Freude in aller Zerbrochenheit. Und das ist das Evangelium. Und das ist das Fundament, auf dem wir stehen und das wir nicht loslassen wollen in dieser Kirche. Ich bete jetzt mal am Schien. Jesus, dein Evangelium ist so unglaublich kostbar, so unglaublich wertvoll und es hat dir alles gekostet. Ja, du hast dein Leben für uns hingegeben. Du hast dein Hemd gegeben und uns mit so einem schicken, hochwertigen, weißen Hemd bekleidet. Und keine Ahnung, was das, wenn wir das hören, was das mit uns macht an Punkten, wo wir gerade stehen. Aber ich bete, dass du uns hilfst, auch in dieser Kirche dieses Evangelium in all dieser Schönheit und Kostbarkeit zu zeigen und auszuleben, dass wir wirklich klar machen, wie alles, was wir hier machen, durchdrungen ist von dieser Nachricht. Und dass das wirklich etwas ist, was mit jedem von uns etwas zu tun hat. Und das wirklich die Kraft hat, unser Leben auf den Kopf zu stellen.